SRF 2 Kultur.
Bei mir im Studio jetzt drei Mitglieder der Impronauten. Der Name löst sofort Assoziationen aus, in welche Richtung es gehen könnte. Im Namen stecken Improvisation und Astronauten. Ja, mit der Raumfahrt hat das ja nichts zu tun, was sie machen. Stellen Sie sich doch gleich selbst einmal vor, was machen die Impronauten genau? Wer will antworten?
Die Impronauten machen Improvisationstheater, das heißt, wir spielen Geschichten, die wir gerade im Moment erfinden, und das zusammen mit dem Publikum, das ist ein gemeinsames Geschichtenbauen.
Und das entsteht immer so aus dem Moment heraus?
Immer aus dem Moment heraus.
Die Impronauten, es gibt sie seit 10 Jahren. Woher kommt der Name? Wie haben Sie den gefunden?
Wir haben lange zusammengesessen und die Inspiration ist gekommen von einer Impro-Gruppe, von einer Musikgruppe, die Aeronauten aus Schaffhausen. Und dann dachten wir, das passt irgendwie zusammen. Eintauchen in die Welt der Improvisation, die Impronauten.
Sie stehen in wechselnder Besetzung auf ganz vielen verschiedenen Bühnen. Sie kommen aus ganz verschiedenen Berufsfeldern. Sie, Adrian Mohr, Sie sind Jugendarbeiter. Johanna Löffel, Sie sind Schauspielerin. Und Barbara Deubelweis arbeitet als Sekretärin. Wie kommt so ein gemischter Haufen, das sage ich jetzt ein bisschen salopp, wie findet so ein Haufen zusammen?
Ich glaube, es geht allen etwa gleich. Man geht so ziemlich neugierig in eine Vorstellung von Theatersport und es gibt einfach gewisse, die sagen sich da im Publikum, ja, das will ich auch. Und dann sucht man sich halt einen Kurs, eine Gruppe und es sind Gleichgesinnte, es sind alle Leute, die so ein bisschen Rampensäue sind, die gerne auf der Bühne stehen und halt gerne sich im luftleeren Raum eigentlich bewegen. Beweisen.
Luftleerer Raum, sehr schön gesagt. Passt ja auch wunderbar zu Impronauten. Ihre Spezialität ist es, in rasantem Tempo zu improvisieren, rasch auf Unvorbereitetes aus dem Publikum zu reagieren, und zwar so, dass es möglichst witzig, unterhaltsam ist. Wie üben Sie das ganz konkret oder wie macht man das?
Also das kann man üben, man kann den Fluss üben, sich die Nervosität nehmen zu lassen, das kann man üben. Wir üben das wöchentlich und da gibt es auch verschiedene Regeln, zum Beispiel sage ja, blockiere nicht, nimm das Angebot an und blockiere auch deine Ideen nicht. Versuche nicht originell zu sein, nimm das, was dir am ersten Moment in den Sinn kommt. Wenn es ein Fisch ist, nimm den Fisch. Wenn es eine, weiß auch nicht, was anderes ist, ein Heuschopf, dann nimm den Heuschopf.
Improvisieren direkt vor Publikum ohne vorbereiteten Text. Ich stelle mir vor, das ist ähnlich wie ein Seiltanz ohne Netz. Das heißt, es muss Ihnen einfach immer etwas einfallen. Tut es das tatsächlich oder gibt es da manchmal auch sowas wie Blackouts?
Blackouts gehören dazu und ist auch wichtig. Der Gründer des Theatersports, Keith Johnson, hat schon immer gesagt, geh auch ohne Idee auf die Bühne und nutze den Moment. Und es gibt ein Netz, und das ist sind die Schauspieler, die nebendran sind. Man ist nie alleine. Man baut gemeinsam eine Geschichte und es ist noch das Publikum da, das mit einem mitgeht und das einen trägt.
Hilft das Publikum manchmal?
Ja. Die denken mit oder manchmal flüstern sie beim ABC, manchmal helfen sie den Buchstaben dem Schauspieler zu geben.
Sie fiebern mit sozusagen fast ein bisschen.
Genau, vollkommen.
Ihre Performances, ich habe schon gesagt, sind unglaublich schnell. Sehen Sie sich so ein bisschen als Spiegelbild eines Zeitgeistes? Also ich denke da zum Beispiel also unsere Internetgesellschaft, wo im schnellen Tempo geblockt, geskypt und gechattet wird.
Also unsere Truppe ist generell sehr gut vernetzt. Ich persönlich bin gar nicht so im Internet unterwegs die ganze Zeit ständig. Bei mir kommt es, glaube ich, mehr von meiner Ausbildung und vom akrobatischen Bereich her, da ich das Schnelle und Impulsive liebe. Ich glaube, das finde ich dort wieder. Aber ich denke, es ist schon eine Widerspiegelung des Zeitgeistes. Man muss kurz und knackig die Sachen auf den Punkt bringen. Und ja,
also Theatersport gibt es seit den 1970er Jahren. Es ist wahrscheinlich etwa gleich alt wie das Internet. Ja.
Ist das parallel? Hat sich das entwickelt sozusagen?
Ja.
Yeah. Die Impronauten sind nach wie vor bei uns im Studio. Seit 10 Jahren gibt es sie. Sie improvisieren Theater aus dem Moment heraus, und zwar nach einem ganz einfachen Rezept. Sie improvisieren nach einem Wort, nach einem Thema, das man ihnen vorgibt, und zwar streng dem Alphabet nach, also in 26 Sätzen. Und genau das tun sie jetzt auch bei uns live im Studio. Dabei haben wir mal auf unsere Themen von heute geschaut und dabei ein Thema gefunden, das wunderbar zu den Impronauten passt. In einer Dreiviertelstunde gehen wir hier auf SRF 2 Kultur auf den Mars und informieren Sie über neueste Entdeckungen auf dem roten Planeten. Und damit Sie von den Impronauten auch genügend künstlerische Freiheit haben, schlage ich Ihnen jetzt als Thema eine Marslandung vor. Marslandung in 26 Sätzen nach dem Alphabet, nach Bühne frei für die Impronauten.
Adalbert, dass du mir zum 25. Hochzeitstag eine Marsreise schenkst, finde ich ja großzügig.
Beate, ich hab lange nachgedacht, aber das ist es. Ich dachte, wir beide fliegen auf dem Mars.
Kinderleichte Sache, hier runterzugehen, nicht wahr?
Da, schau, der Krater, er kommt auf uns zu, er wird immer größer.
Ein echter Krater.
Fantastisch, nicht wahr? Schau, dieses Rot, dieses Glühen.
Ganz genau so habe ich es mir immer vorgestellt.
Hier, ich stülpte jetzt den Sauerstoffkopf über den Helm, über den Kopf.
Ich kann endlich wieder atmen.
Ja, es funktioniert. Wir haben das direkt von der NASA gekriegt.
Können wir noch lange hier bleiben? Ich glaube, ich möchte noch 7 Tage hier bleiben.
Luke 5 wird geöffnet.
Mein Gott. Ist das herrlich schwerelos hier.
Na, guck mal, wie klein der Mond und daneben dran die Erde.
Oh, endlich mal weit weg von Frau Meier.
Parkieren. Ich parkiere immer auf ihrem Parkplatz und das ist mir sowas von egal. Die Frau Meier, die vergessen wir jetzt mal total.
Quatsch. Quatsch, die mir immer drein. Jetzt ist sie so weit weg, genau. Du hast recht, Adalbert.
Richtig. Gib mir deine Hand. Komm, wir springen durch den Sand.
So schön hast du das gereimt. Deswegen liebe ich dich seit 25 Jahren.
Tiefenblau sind deine Augen auch durch dieses Sicherheitsglas hindurch.
Und mein Blick ist nicht getrübt.
Verliebtheit stirbt nie, auch nicht auf dem Mars.
Eben wie damals.
X-tausende Mal habe ich dir schon gesagt, aber ich liebe dich.
Yeah. Gemeinsam auf dem Mars und nie wieder zurück.
Zurück in der Kabine küsse ich dich dann.
Ja. Eine weiche Marslandung mit romantischen Zwischentönen. Zum Thema haben die Impronauten improvisiert, streng dem Alphabet nach, hier live bei uns im Studio. Übrigens, die Impronauten gibt's auch live heute bis Samstagabend im Theater Fauteuil in Basel.
SRF 2 Kultur, am Mikrofon Maya Brandli mit den Kulturnachrichten. Der Fotograf René Buri wird 80 und zu seinem Geburtstag hat ihm das Museum für Gestaltung in Zürich eine Ausstellung gewidmet. Doppelleben, so der Titel der Ausstellung, zeigt eine andere Seite des für seine Schwarz-Weiß-Bilder berühmten Magnum-Fotografen, eben Farbbilder. Mit solchen Farbbildern hat Buri immer wieder gearbeitet und experimentiert in Doppelleben, nun stehen sie im Zentrum der Ausstellung. Der Künstler selber war an der Medienkonferenz gestern präsent und gab launige Anekdoten zum Besten.
Ja, ich arbeite jetzt an meinem Doppelleben. Da kam er ganz nah heran und sagte, ach, du auch. Und dann sagte ich, nein, das eine schwarz-weiß, das andere Farbe. Da ist er davon gerannt.
Die Ausstellung im Museum für Gestaltung beginnt heute. Das Musée d'Elysée in Lausanne zeigt ebenfalls ab heute trotz einer superprovisorischen Verfügung eines Zürcher Gerichtes Bilder aus dem verbotenen Bildband «In Jesus' Name» von Christian Lutz. Der Fotograf Christian Lutz hatte 2003 Anhänger der evangelikalen Freikirche ICF mit deren Einwilligung fotografisch begleitet. Nachdem der Bildband dann aber erschienen war, reichten 21 Personen dieser Freikirche Klage ein und bewirkten eine superprovisorische Verfügung. Das Musée d'Elysée zeigt nun Teile dieser Bilder, deckt die Augen der Betroffenen mit Zensurbalken ab. Auf den Balken allerdings sind Texte aus der Anklageschrift enthalten. Einmal Kunstdieb, immer Kunstdieb. Der elsässische Museumsplünderer Stefan Breitwieser ist nach einem Jahr Freiheit schon wieder hinter Gitter, nachdem er bei einer Versteigerungsausstellung 8 Kunstgegenstände entwendet hatte. Breitwieser gilt als einer der größten Museumsräuber aller Zeiten. Zwischen 1994 und 2001 hat er aus Museen in Frankreich, Deutschland und der Schweiz Gemälde im Wert von schätzungsweise 10 Millionen Euro gestohlen. Der chronische Dieb, Großneffe des elsässischen Malers Robert Breitwieser, hat sich immer als Kunstkenner dargestellt und abgestritten, die Gemälde aus Gewinnsucht gestohlen zu haben.
Letztes Jahr zog er von Zürich nach Salzburg, doch da will er schon wieder weg. Alexander Pereira, umstrittener Intendant der Salzburger Festspiele, hat gekündigt. Sein Amt als Intendant tritt er Anfang 2015 an der Mailänder Skala an. Was steckt dahinter? Ein kritischer Kommentar von Gabriela Kecki.
Pereira geht. Man munkelt es schon lange mehr oder weniger laut und lesen konnte man es auch schon seit Monaten. Seit es in Salzburg Unstimmigkeiten gegeben hat, als König Alexander sein 60-Millionen-Budget ordentlich überzog und sich vom Bürgermeister und seinem Aufsichtsgremium maßregeln lassen musste. Da war plötzlich die Skala in Mailand im Gespräch und der freie Intendantensessel dort. Das Spiel ist nicht neu. 2005, als Pereira als Intendant des Opernhauses Zürich einer drohenden Subventionskürzung ins Auge blicken musste, war da auch ganz plötzlich die Skala im Gespräch und der freie Intendantensessel dort. Die Skala, so scheint es im Weltbild des Alexander Pereira, ist der Inbegriff von Macht, Power, wirksamer Drohgebärde, Geld und Glamour. Es wird auch gesungen dort und gestreikt. Ersteres allerdings immer weniger, letzteres immer mehr. Die Zeiten, als die Skala das führende Opernhaus schlechthin war und sich Verdi zum Beispiel kreuz und quer legte, um seine neuen Werke dort uraufführen zu können, die sind längst vorbei. Kunst und Betrieb zu Tode gespart einerseits, in der alten Ästhetik erstarrt andererseits. Schöne Kleider, schöne Kulissen, schöne Sänger mit schönen Stimmen. So wird Oper an der Skala zelebriert. So will es das internationale Skala-Publikum auch haben. Das passt perfekt zu Pereiras Programmen der letzten Jahre. Sie waren konventionell, hatten wenig Ecken und Kanten, kaum Neues und spärlich Überraschendes. Dafür viel, viel Schöngesang. Stehoper halt. Mit dieser Opernästhetik reist er erfolgreich von Sponsor zu Sponsor, zieht sie an Land in sein Haus und hat so im letzten Jahr über 15 Millionen Euro Sponsorgeld zusammenbekommen. Das macht ihm so schnell keiner nach. Kein Wunder also, dass man vom maroden Mailand aus immer wieder Signale an dieses Geldbeschaffungsgenie ausgesandt hat. Fazit: Die Skala und Pereira, das sind zwei, die passen perfekt zusammen. Und in Salzburg, wo man ja doch nicht so richtig warm miteinander geworden ist, weil Pereiras Ton etwas zu harsch und seine Programme etwas zu harmlos, ist man so kurz vor Beginn der Saison etwas brüskiert. Aber man bemüht sich um Contenance und will die Sache möglichst rasch über die Bühne bringen und ihn vorzeitig aus dem Vertrag entlassen. Und manch einer denkt sich da wohl im Stillen, ei, wie gut, dass wir ihn so schnell wieder losgeworden sind.
Seinen eigenen Roman verfilmen, das passiert nicht alle Tage. Aber genau das getan hat der französisch-afghanische Autor Atik Rahimi mit seinem Roman Singe Sabour, Pierre de Patience. Der Roman wurde damals 2008 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Und jetzt also die Filmversion. Die Hauptrolle spielt eine der wenigen weiblichen Stars des iranischen Kinos, Golshifteh Farahani. Michael Sennhauser hat den Film gesehen und Atik Rahimi in Paris getroffen.
Der Stein der Geduld ist ein volkstümliches Sinnbild in der islamischen Kultur. Aber Atik Rahimi hat das Bild konkretisiert. In seinem Roman Singwe Sabur ist dieser Stein der afghanische Mann einer jungen Frau in Kabul, der aufgrund einer Kriegsverletzung im Koma liegt. Sie pflegt ihn seit Monaten in der Wohnung und erzählt ihm dabei all das über sich und ihn, das sie nie hätte sagen können, wäre er bei Bewusstsein. Hin und wieder kommt der Mullah vorbei und fragt durch die Tür hindurch, wie es gehe. »Ich lebe noch«, sagt die Frau. Und er lebt auch noch. Und dann erzählt sie ihrem im Koma liegenden Mann weiter von der Härte ihres Lebens. Im Verlauf des Films kommt alles zum Vorschein. Hass, unterdrückte Sexualität, die unsägliche Stellung vieler Frauen in Afghanistan. Und schließlich kommt auch der Krieg ins Haus, in Gestalt zweier marodierender Kämpfer, mit denen sich die Frau auch noch arrangieren muss. Es seien immer die extremen Situationen, in denen sich die Menschen tatsächlich zeigen, sagt Atik Rahimi.
C'est toujours dans des situations extrêmes que les gens se révèlent, se découvrent. Et la guerre est une situation atroce, bien sûr, mais c'est pendant la guerre que la vérité se révèle.
Und der Krieg sei natürlich grauenhaft, aber gerade dadurch werde die Wahrheit sichtbar. Und diese Wahrheit, das Bild eines fast steinzeitlichen Patriarchats und der absoluten Ohnmacht vieler Frauen in Afghanistan, wird dann auch nur allzu deutlich im Film. Rahimi lebt vorwiegend in Frankreich, reist aber seit rund 10 Jahren immer wieder nach Afghanistan. Und natürlich habe er dort mindestens so viele Feinde wie Freunde, erklärt er.
Bien sûr, j'ai autant d'amis que d'ennemis dans le pays. On me traite de tout.
Aber als Autor und auch als Filmemacher wisse er zumindest die afghanische Jugend hinter sich, sagt Atik Rahimi.
Mais en même temps, je sais qu'à quel point les jeunes, aussi bien les filles que garçons, me défendent et puis ils m'appellent et ils m'envoient des emails.
Und in einem seien sie sich alle einig. Mit Büchern oder Filmen allein könne man dieses schlafende afghanische Volk nicht wirklich aufwecken. Aber man könne zumindest seinen Schlaf stören.
Nous, on peut pas réveiller ce peuple endormi, endormi dans le sommeil profond, mais au moins, il faut perturber leur sommeil.
Und damit ist Atik Rahimi wieder bei dem Symbolbild seines Romans und des Films. Der Mann im Koma ist der Stein der Geduld für die Frau. Und sie stört seinen ungerechten Schlaf mit Vehemenz und Eindringlichkeit. Das macht den Film zu einem bisweilen ziemlich erschreckenden Erlebnis. Nicht zuletzt dank der schauspielerischen Leistung von Golshifteh Farahani, deren Kraft und spürbare Wut immer kurz vor der Explosion zu stehen scheint.
Der Film Singwe Sabur, La Pierre de Patience läuft ab morgen Donnerstag im Kino. Architektur zum Ersten und Architektur zum Zweiten ist heute das Thema, das Sie aus den Feuilletons mitgebracht haben, Maya Brändli.
Kleine Türme, große Türme stehen da zur Diskussion. Beginnen wir im Tagesanzeiger mit den kleinen Türmen. Mit dem Wortspiel «Große Architektur im Kleinen», so lautet der Titel dieses Artikels. Es geht um die kleine Schweiz und ihre Bewohner, die einen zunehmend mächtiger werdenden Hunger entwickeln in Sachen Wohnraum. 50 Quadratmeter sind es inzwischen, die eine Person für sich alleine beansprucht. Architektonisch ist die Devise «Je größer, desto besser», weil die Mieter und Käufer das so wollen. Und dieser Größenwahn, schreibt der Autor Andres Herzog, folge nicht der Logik, sondern dem Prestige. Allerdings geht oder ginge es auch anders und er zeigt das anhand einiger Beispiele. Er zeigt Bauten von Architekten, die ganz wenig Platz zur Verfügung hatten zum Bauen und diesen Platz wirklich extrem elegant und kreativ nutzten. Ein Beispiel ist mir ganz besonders aufgefallen. Das Büro LVPH hat in einem alten Obstgarten 5 kleine Holztürmchen hingebaut. Jeder Turm hat eine Grundfläche von 5,5 auf 5,5 Meter. Jeder Stock besteht nur aus einem Raum mit wunderschönem Blick in den Garten, ganz speziell im Innenraum. Das war wirklich sehr schön, elegant, platzsparend und einfach wirklich sehr schön.
Ja, und von kleinen zu großen Türmen von der Schweiz nach Berlin. Dort läuft zurzeit eine Debatte um die Gestaltung des Alexanderplatzes. Ein Investor will da ein Hochhaus bauen.
Ja, eine Debatte, in die sich jetzt der Architekt und Städteplaner Hans Kollhoff in der FAZ, also der Frankfurter Allgemeinen, eingemischt hat. Hans Kollhoff hat anfangs der 90er Jahre einen Plan zur Neugestaltung des Alexanderplatzes vorgelegt. Dieser Plan gilt zwar immer noch als städteplanerische Grundlage, ist aber nie verwirklicht worden. Der Alexanderplatz heute ist komplett überbaut und verbaut mit einem Durcheinander von DDR-Plattenriesen und auch ganz modernen, plumpen Malboxen. Hans Kollhoff geht nun hart ins Gericht mit dem, was er sagt, typisch deutschen Dilemma in Sachen Städtebau. Türme weg ist der Slogan, den die Politiker immer wieder verwenden, weil sie wissen, dass das bei den Stimmbürgern gut ankommt. Den Investoren hingegen kann ein Hochhaus nicht fett genug sein. Für sie gilt, je mehr Nutzfläche pro Etage, desto besser. Und was dann da herauskommt als Kompromiss, sind eben diese dicken, plumpen Kästen, die oben quasi abgeschnitten sind. Das ist dann der Wunsch der Politiker, die aber dick und fett in der Landschaft stehen. Und das ist der Wunsch der Investoren. Und dabei meint Kollhoff, müssten Türme, wenn man dann schon hoch hinaus wolle, wenigstens wirklich hoch sein und wirklich schlank und wirklich elegant. Und der Raum zwischen den Türmen, der müsste menschengerecht gestaltet sein und dazu gehört auch das Recht des Menschen auf konsumfreie Zonen. Städteplanung also und keine realpolitischen Kompromisse, so wie er am Alexanderplatz zurzeit zu sehen sind, ist das in der FAZ heute.
Der Berner Heinz Stalder war Schlosser, war Lehrer, war Journalist und seit 1999 ist er freischaffender Autor. Er schreibt Prosa, Theaterstücke, Reportagen, Lyrik und Hörspiele. Nun ist sein Roman Krummen veröffentlicht worden. Markus Gasser mit dem Buchtipp.
Krummen ist ein Knecht, vor dem Ende des Ersten Weltkriegs geboren. Das letzte Kapitel, in welchem Krummen stirbt, spielt um die Jahrtausendwende. Dazwischen spannt sich ein Leben in der bäuerlichen Schweiz, in einem Kanton Bern, wie wir ihn aus den Gotthelf-Verfilmungen der 50er Jahre kennen. Aber ohne die Blume der Trögli und auch sonst ohne Heimatidylle. Denn, so heißt es im Roman, Krummen war nirgends zu Hause, war noch nie irgendwo daheim gewesen. Wo er hinkam, wurde ein Grund gefunden, ihn abzuschieben, weiterzureichen, ihn loszuwerden. Krummen ist ein Verdingbub. Seine Mutter war eine Magd, vom Bauern geschwängert, sie starb bei seiner Geburt. Krummen hat Fähigkeiten, kann fast übernatürlich gut rechnen. Später verfallen ihm die Frauen, reihenweise, auch die Meisterin. Das bringt ihn wiederholt in Schwierigkeiten. Aber er bleibt ungebrochen, trotz der schwieligen Hände und dem krummen Rücken von der Arbeit. Krummen erlebt das Elend und die Wunder des 20. Jahrhunderts. Dass Verdingkinder wie Sklaven behandelt werden, die Industrialisierung der Landwirtschaft, welche Knechte überflüssig macht, die Einführung der AHV, dank welcher er ein ruhiges Alter erleben darf. Und bleibt doch bis ins hohe Alter der Knecht mit dem groben Kittel und den klobigen Händen, die nicht für den winzigen Lautstärkeregler des Hörgeräts geschaffen sind. Der Roman ist aus der Perspektive der Knechte und Mägde erzählt. Bauer müsste man sein, seufzt ein Knecht. Nach dem Zweiten Weltkrieg organisieren sich diese Untersten der Gesellschaft im Dienstbotenverein. Krummen übernimmt die Leitung einer Theateraufführung, ein Unterfangen, das die Meistersleute, die Bauern, sabotieren. Sie besetzen sämtliche Plätze im großen Saal des Schwanen, stören die Aufführung mit Zwischenrufen, so dass sie fast abgebrochen werden muss, und lachen die schauspielenden Mägde und Knechte am Ende laut aus, statt zu applaudieren. Einen solchen Dorftheaterkrieg hat Heinz Stalder als Jugendlicher in seinem Heimatdorf übrigens tatsächlich erlebt. Der Roman ist getränkt vom untergegangenen bäuerlichen Alltag, von Bauernregeln und Redensarten, von Anekdoten und Schicksalen. Der Markt oder der Tanzabend als soziales Ereignis, der Schlachttag auf dem Hof, die herbe Erotik im Backhaus, die vom Meister zwangssterilisierte Magd. Ganze Leben in wenigen Sätzen. Meistens gehen sie nicht gut aus. Krummen ist kein rührseliger Roman. Hemdsärmelig ist er, lapidar. Wie die Realität der Knechte und Mägde es war. Ein Blick ohne Verklärung und Nostalgie. aber auf seine Art rührend. Stalders Schreibstil ist umständlich, konträr zum dumpfrealen Geschehen. Das wirkt manchmal gedrechselt in seiner verdrehten Poesie, aber auch geheimnisvoll. Krummen ist ein einfacher Knecht mit einem einfachen Leben, fremdbestimmt, machtlos. Aber es ist ein Leben, das wert ist, erzählt zu werden.
Krummen von Heinz Stalder, erschienen ist das Buch im Verlag Martin Wallimann. Eine der Episoden aus dem Roman hat Heinz Stalder auch als Hörspiel ausgearbeitet. Wenn Knechte Bauern spielen, heißt es. Eine Mundartfassung dieses Hörspiels ist von Radio SRF produziert worden und kann auf srf.ch nachgehört werden.
100 Sekunden Wissen.
Da geht einer nichtsahnend in den Zoo und wird plötzlich von einem Waffensystem behelligt. Was der Zoo mit dem Torpedo zu tun hat, das weiß Raphael Zinder.
Torpedo, Torpedo heißt der flache Fisch mit dem spitzen Schwanz, der ungefähr die Form einer kleinen Bratpfanne hat. Es ist der Zitterrochen. Ein schönes Tier, ein wehrhaftes Tier. Es besitzt ein elektrisches Organ, das Beutetiere mit Stromspannungen von 60 bis 230 Volt und Stromstärken von bis zu 30 Ampere lähmen kann. Die Wirkung sei etwa die eines sehr kräftigen Faustschlags, berichten Taucher. Beschrieben, benannt und klassifiziert hat den Torpedo-Torpedo im Jahr 1764 der niederländische Arzt und Naturkundler Maarten Wilhelm Houtoin. Torpedo stammt vom lateinischen Verb torpere, jemanden erstarren machen. Und das schafft der Zitterrochen in der Tat. Und auch die Unterwasserwaffe, die nach ihm benannt ist, lässt die Getroffenen erstarren. Der Torpedo. Der ist als Waffenbezeichnung und technisches Prinzip nicht viel jünger als der zoologische Name, ein Unterwassersprengsatz mit eigenem Antrieb. Der US-amerikanische Ingenieur Robert Fulton testete ab dem Jahr 1800 sein Unterseeboot Nautilus in Rouen und Le Havre. 1801 schleppte die Nautilus eine Ladung Schießpulver hinter sich her, die Fulton Torpedo nannte. Dieser Torpedo versenkte zu Versuchszwecken in Le Havre ein Schiff. Napoleon, der Kaiser der Franzosen, war dennoch nicht an der Finanzierung von Fultons U-Boot und dem Torpedo interessiert. Also wechselte der zum Feind über den Kanal, zu den Engländern. Dort arbeitete er 5 Jahre für die Royal Navy. Doch die Torpedotechnologie entwickelte sich erst in der zweiten Jahrhunderthälfte bis zur Serienreife und erst im 20. Jahrhundert zu ihrer schrecklichsten Wirkung. Zum Glück viel häufiger als die Unterwasserbombe mit dem hübschen Namen ist das Verb torpedieren, das längst in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist. Torpedieren heißt, fast immer im übertragenen Sinn, zerstören. Zwar sehr bildlich, dieses Verb, aber von der Bedeutung her im Grunde auch nicht schön.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.